Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free
FM. Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Jeden Mittwoch gibt es um 15 Uhr den Podcast von der Internationalen Stadt, wo wir uns mit Demokratie, Diversity und ähnlichen Themen beschäftigen. Und heute geht es thematisch um die Demokratie in Afrika, genauer in Subsahara-Afrika. Und als Experten begrüße ich dazu sehr herzlich den Dr. David Chakura. Herzlich willkommen, David.
Ja, danke, Frank.
Stell dich doch erstmal ganz kurz vor mit deinem Hintergrund, deiner Profession, was dich dazu einem Experten der Demokratie in Afrika macht.
Ja, erstmal vielen Dank für diese Möglichkeit, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen. Vorneweg Experte, ja, eher in Anführungszeichen. Ich habe in Politikwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Subsahara-Afrika, eben deswegen auch diese Eingrenzung. Aber trotzdem, ich denke, es wird manchmal auch mit dem Titel Experte übertrieben. Ich glaube, dadurch, dass ich da unten gelebt habe, aufgewachsen bin und auch darüber recherchiert habe, bin ich in der Lage, den einen oder anderen Aspekt zu erläutern. Aber eben Experte, ich glaube, da müsste man sich dann an Professoren oder so wenden.
Ja, jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Politikwissenschaft studiert, du kommst aus Togo, ja, und lebst aber schon relativ lange hier bei uns in Deutschland, hast auch hier studiert. Jetzt zunächst mal Subsahara. Was ist überhaupt Subsahara und warum grenzt man das ein, Subsahara? Warum sagt man nicht Demokratie in ganz Afrika oder in Westafrika oder so in der Art?
Ja, genau. Also man könnte auch sagen Westafrika oder so, aber Subsahara, Sahara könnte man, das ist eben die Wüste und es ist so tatsächlich, dass man spricht auch vom Schwarzafrika. Also das ist natürlich keine homogene Gruppe, aber in bestimmten Hinsichten natürlich gibt es Vergleichselemente. Und was im, sagen wir mal so, kulturell und historisch bedingt komplett anders ist als Nordafrika. Und deswegen eben diese Unterscheidung. Und man könnte auch genauso Schwarzafrika oder ich könnte mich in dem Fall auch auf Westafrika beschränken. Aber auch, es war auch so in meiner Promotion, es ging um Subsahara-Afrika, wo ich mir bestimmte Länder angeschaut habe. Genau.
Ist also primär die Abgrenzung zum nordafrikanischen Teil, der eher arabisch geprägt ist?
Genau so ist es.
Okay, also das heißt, es umfasst also dann auch mehrere Länder, die auch englisch- und französischsprachig sind. Es ist also nicht auf ein Land, sind wir da nicht festgelegt. Kann man dann überhaupt von so einer homogenen Gruppe reden oder sind die Länder so unterschiedlich, dass es schon schwierig ist, die alle über einen Kamm zu scheren?
Genau, habe ich gerade auch gesagt, von Homogenität kann man nicht sprechen, so genauso wie es hier in Europa unmöglich wäre, was weiß ich, die Schweiz in Deutschland zu vergleichen. Aber es kommt darauf an, welche Aspekte man sich anschaut. Und hier, wir reden von der Governance, wir reden von der Demokratie-Performance. Wie schlagen sich diese Länder durch in der demokratischen und politischen Hinsicht? Und da gibt es tatsächlich Vergleichsmöglichkeiten. Genau, und daher denke ich, wenn man von Wahlen spricht, egal ob es in Simbabwe, in Togo, in der Elfenbeinküste, wie wir das hatten, es gibt bestimmte Merkmale. Und wenn es um Länder wie Ghana oder was soll ich auch sagen, Benin oder so, es gibt Merkmale. Also politisch, demokratisch lassen sich diese Länder in bestimmten Gruppen zusammenfassen. Und das ist das, was uns jetzt heute interessiert.
Wie ist denn die aktuelle Situation? Bringen wir uns doch erstmal auf den aktuellen Stand, wie es denn gerade jetzt ausschaut.
Ja, aktuell, das ist sehr, sehr durchmischt. Also man muss sagen, das ist eigentlich, ohne pessimistisch zu sein, würde ich sagen, das Bild ist genauso, wie es in den 90er Jahren war. Also man weiß, bis zu den 90er Jahren waren, sagen wir mal so, die Autokratien in Mode. Und dann kam eben der sogenannte Wind vom Osten. Und die Übergangszeit der 90er Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und so weiter, wo bestimmte demokratischen Prozesse angestoßen wurden in vielen Ländern, dann auch mal Subsahara-Afrikas. Und es war die erste Zeit, wo Diktatoren tatsächlich mit Demokratie die Bewegungen zu kämpfen hatten. Und so gezwungen mussten sie mehr oder weniger Demokratie zulassen. Aber weil es eben nicht von innen selber kam, haben wir die sogenannten Fassadendemokratien gehabt. Das heißt, so formell hat man Wahlen zugelassen, aber in der Praxis waren diese Länder definitiv nicht autokratisch. Also das ist leider so bis heute. Traurigerweise sind viele, viele Länder nochmal in dieser Pseudodemokratie sozusagen. Wahlen finden regelmäßig statt, aber eben nicht frei und fair und keine Wahlen ohne Gewalt, ohne Tote, wie wir jetzt aktuell in der Elfenbeinküste haben, Côte d'Ivoire. Und das ist das Bild, was leider nochmal, sagen wir mal, vielleicht in einer guten Hälfte der Länder noch zu sehen ist. Das heißt, es gibt Länder, wo einigermaßen alles gut geht. Die haben vielleicht auch andere Schwierigkeiten in wirtschaftlicher Hinsicht, Korruption zum Beispiel. Aber was die Wahlen angeht, was die Demokratie angeht, kann man sagen, in Ländern wie Ghana, in Benin bis vor ein paar Jahren, da lief es gut, Botswana, Senegal, da sind eben Länder, wo man wirklich von guten Verhältnissen, demokratischen Verhältnissen redet, aber das Land Togo, wo ich selber herkomme, muss ich sagen, ist da kein guter Schüler. Wir hatten erst jetzt Anfang des Jahres auch Wahlen gehabt, wirklich, also alles andere als ganz normale Wahlen. Das heißt, das Bild ist ein sehr durchmischtes Bild, aber eben viele Länder, von denen man nicht hört, wo man denkt, alles ist ruhig, es ist gar nicht ruhig. Also nach außen hin ist alles okay, aber die Meinungsfreiheiten sind nicht komplett gewährleistet. Die Zivilgesellschaft hat nicht die nötige Freiheit, um ihre Rolle zu spielen. Und genau, die Gewaltentrennung kann man vergessen. Der Präsident hat das Parlament und was weiß ich so, die Gerichte unter Kontrolle. Das ist eben das Bild, was man hat. Und das ist eben auch etwas, was schwer vorstellbar ist, wenn man nicht vor Ort ist. Weil man kennt Afrika, entweder es gibt ein Kriege oder nicht. Aber es gibt nochmal diese ganz große graue Zone in der Mitte. Und man muss diese Mitte auch begreifen, diese Grauzone begreifen, weil eben man hat, wenn wir vom Thema Flucht reden, man wundert sich manchmal, wenn jemand sagt, ja, ich komme aus Togo und sagt, ja, es gibt doch keinen Krieg bei dir. Krieg, das ist Kongo, das ist, was weiß ich, Somalia als Failed State. Aber das sind gerade solche Verhältnisse, diese Pseudodemokratie. Die machen es so gut, diese Autokraten, dass sie im Westen als Demokraten gelten. Aber das Land, da leiden wirklich nochmal die Leute drunter. Und das ist das Bild, was wir haben. Und das muss sich auf jeden Fall ändern.
Woher kommen denn diese Unterschiede, dass es in einem Land besser läuft, im anderen schlechter? Ist es immer nur Zufall, wer gerade Präsident ist und wer ein bisschen mehr Demokratie zulässt? Oder sind da die Grundvoraussetzungen so unterschiedlich? Weil die Startbegegnungen für die Länder waren ja alle ähnlich. Alle ehemalige Kolonien, meistens von Frankreich oder England und dann unabhängig geworden. Aber warum gibt es so unterschiedliche Entwicklungen?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage und diese Frage beschäftigt die Politikwissenschaft seit immer und es wird sie auch eine ganze Weile beschäftigen. Es ist so, das Thema ist ein bisschen wie die Geschichte vom Huhn und Ei. Was gibt es zuerst? Sind es Autokraten? Nee, sind es Demokraten, die Demokratie hervorbringen oder braucht man Institutionen und Strukturen, die dafür sorgen, dass es gar keine Autokraten geben kann? Ich glaube, das ist beides. Man muss sich die Geschichte dieser jeweiligen Länder anschauen. Und wenn man, das ist auch das, worum es in meiner Promotionsarbeit damals ging, wenn man sich das da ganz genau anschaut, dann merkt man, wie sehr die koloniale Zeit und die unmittelbare Zeit nach der Unabhängigkeit, wie viel diese Zeit noch als wie viel diese Zeit noch als wie viel diese Zeit noch beeinflusst. Man hat vom Anfang an, sagen wir mal so, zwei Arten von Herrschern oder Leadern in Afrika gehabt. Also welche tatsächlich fälschlicherweise als Nationalisten abgestempelt, die tatsächlich bestimmte Sachen in ihren Ländern ändern möchten, da wollten. Und es gab andere, für die es war klar, also das ist der Kolonialherr nur mit einer anderen Hautfarbe. Und je nachdem, welche Ziele diese Herrscher für ihre Länder damals hatten, hat das Auswirkungen gehabt. In Togo, ich gebe einfach dieses Beispiel, weil ich es gut kenne, der erste Präsident nach der Unabhängigkeit, ein gewisser Herr Sylvanus Olympio, ein gut ausgebildeter Mann, der war ein sogenannter Nationalist. Also eine Bezeichnung, die er natürlich von anderen bekommen hat. Eigentlich war es nur einer, der Sachen ändern wollte. Und man muss auch sehen, wenn die viele Kolonialherren gingen nicht freiwillig, gerade Frankreich. Also Frankreich musste einfach gehen. Das war kein geordneter Rückzug. Nein, man wollte einfach, dass Frankreich erstmal geht. Und man ist gegangen, aber mit sehr großem Interesse, nach wie vor eine gewisse Kontrolle auszuüben. Und natürlich, als Kolonialmacht hatte man Interesse daran, Herrscher zu haben, die man noch kontrollieren kann. Und die, wo es nicht der Fall war, hat man dafür gesorgt, dass andere an die Macht kommen. Das war der Fall von Togo zum Beispiel. Und so ist praktisch vom Anfang an eine gewisse Art von Herrschen an die Macht geholfen worden. Und was man von denen erwarten kann, ist ganz klar. Also das war nicht nur so in Togo. Allgemein merkt man, wenn man sich so die Länder anschaut, das frankophone Afrika ist demokratisch einfach, also steht demokratisch schlechter da als das anglophone Afrika. Und da merkt man diese vorkolonialen Strukturen bzw. neokolonialen Strukturen spielen einfach auch eine ganz große Rolle. Und heute, was man noch erlebt, und das ist eine gewisse Dezentralisierung, eine gewisse Dezentralisierung der politischen Legitimität. Viele Herrscher, ich nenne sie bewusst Herrscher, weil es sind keine Präsidenten, sie herrschen einfach wirklich wie neopatrimoniale Herrscher. Es ist so, dass sie mehr ihre Legitimität im Westen sehen als im Ort. Und wo diese Art von dezentralisierte Legitimität herrscht, da kann man nichts hoffen. Also ich gebe ein ganz klares Beispiel. Wenn heute zum Beispiel Wahlen in Ghana stattfinden, es können externe Wahlbeobachter kommen oder nicht. Die ghanaische Regierung, also das ghanaische Volk, hat Vertrauen in den Institutionen des Landes. Das ist nicht der Fall in vielen frankophonen Ländern, wo man immer noch leider traurigerweise wartet, dass der Westen, dass die Europäische Union oder so die Wahlen absegnet. Das heißt, die ganze Politik von diesen Ländern ist so gerichtet, dass man irgendwie hier im Westen als guter Schüler ist, aber vor Ort passiert nicht. Das heißt, wenn man das Ganze zusammenfasst, ist die Frage, wo, in welchen Ländern kommt die Legitimität für die Macht noch vom Volk und wo kommt es von außen? Und alle afrikanischen Länder, wo die Herrscher noch ihre Legitimität im Westen sehen, passiert gar nichts. Und da, wo die Legitimität vor Ort bestätigt wird, da funktioniert es besser. Und das ist praktisch das Feld, in dem sich viele afrikanische Länder noch bewegen. Und man merkt einfach, es ist sehr, sehr schwierig, von Unabhängigkeit zu reden in diesem Zusammenhang. Sehr wenige afrikanische Länder können eigentlich als wirklich unabhängige Länder betrachtet werden. Das ist die traurige Realität 50 Jahre nach der sogenannten Unabhängigkeitswelle.
Wenn man das jetzt sehr hört, klingt natürlich nicht sehr optimistisch. Was würdest du sagen, wo liegen die Hauptherausforderungen für die Länder, die wir jetzt angehen müssen? Was ist aktuell das, wo man sagt, da muss man anpacken oder die virulentesten Probleme?
Ja, das ist auch sehr multisektoriell, ganz, ganz viele. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich meine, jedes System hat bestimmte Säulen und eine ganz wichtige Säule ist das Militär. Ich meine, egal, ob man die Demokratie mag oder nicht, ohne militärische Unterstützung kann man nicht an der Macht bleiben. Deswegen sehe ich einen sehr, sehr großen Handlungsbedarf in dem Aufbau von den militärischen Strukturen in Afrika, dass die auf jeden Fall demokratisch aufgestellt sind, dass es da keine ethnischen Armeen gibt. Es gibt Länder, wo, was weiß ich, wie viel Anteil aus einer einzigen Bevölkerungsgruppe oder ethnischen Gruppe kommen. Das ist eben nicht demokratiefreundlich. Da muss man auf jeden Fall, muss viel gemacht werden. Die Aufklärungsarbeit, die politische Bildungsarbeit für Streitkräfte, ganz, ganz wichtig, dass sie ihnen republikanische Werte beigebracht werden, dass sie diese verinnerlichen. Ohne das geht es einfach gar nicht. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Säule und ich denke, die internationale Zusammenarbeit muss sich unbedingt diesem Aspekt widmen. Das ist ein sensibler Punkt, das weiß ich. Das hat auch was mit Autonomie zu tun. Jedes Land, jeder Staat ist autonom, aber so ganz autonom kann man dieses Feld in Afrika doch nicht betrachten, weil wir haben zumindest, was die frankophonen Länder angeht, ganz, ganz viele französische Offiziere, die da für die Ausbildung da sind, durch bestimmte Partnerschaften. Da kann man sich fragen, was da eigentlich gelehrt wird. Großes Fragezeichen. Wir haben auch viele militärische, also ausländische Militärstützpunkte in Afrika. Also da findet eine Zusammenarbeit statt. Die Frage ist, was für eine Zusammenarbeit und wieso spürt man das nicht in dem Benehmen der jeweiligen Streitkräfte? Das heißt, das Argument Armee, das ist was Sensibles, da kann man nichts machen, das geht gar nicht, weil man macht da schon sehr, sehr viel. Genau, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt natürlich, das ist die Wirtschaft. Trotz der sogenannten demokratischen Systeme, die es in vielen Ländern gibt, die freie Marktwirtschaft ist noch nicht so wirklich da. Es ist noch nicht so liberal, wie es sein soll. Viel Kontrolle ist da und Kontrolle nicht nur der ökonomischen Mechanismen, sondern vom Zugang zur Macht überhaupt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einigen autokratisch regierten Ländern man wirtschaftlich erfolgreich sein kann, wenn man zum Regime nicht gehört, kann man vergessen. Das heißt, die Wirtschaft wird kontrolliert. Wenn das Militär auch kontrolliert wird, dann sieht man, okay, da sind zwei wichtige Säulen, die in der Hand der Herrscher ist und das macht alles schwieriger. Und dann eine andere wichtige Säule, ich habe es erwähnt, das ist der Einfluss von außen. Es ist einfach so, dass der Einfluss von außen auf die demokratischen Prozesse, politischen Prozesse in Afrika noch sehr, sehr groß ist, weil man wirtschaftlich noch abhängig ist, weil man Geldempfänger oder Almosenempfänger, würde ich das nennen, nach 50 Jahren Unabhängigkeit, man streckt immer die Hand, möchte gerne Hilfe. Und das ist sehr traurig, dass das der Fall ist, aber weil es sowieso schon so ist, kann man das nutzen, um bestimmte Strukturen zu ändern. Das heißt, eine strengere Kopplung der Zusammenarbeit mit demokratischen Erwartungen. Das wird gepredigt, auch in der deutschen internationalen Zusammenarbeit, aber in der Praxis ist es leider manchmal nicht so. Ne? Egal, wie viele Wahlen haben wir gehabt, eindeutig nicht frei und fair, wo die EU, wo die Bundesregierung und so weiter am Ende dem Diktator gratuliert haben, weil man auch an die eigenen Interessen denkt. Das heißt, wir haben hier mit einem globalen Phänomen zu tun. Das ist zwar ein Kampf, der von Afrikanern geführt werden soll und muss, aber allein schaffen sie das nicht, weil diese Herrscher, gegen sie die kämpfen, auch hier im Westen, auch China und so weiter, viel Unterstützung haben. Und stellen Sie sich eine ganz schwache afrikanische Zivilgesellschaft vor, die gegen solche große Mächte kämpft. Kann man vergessen, bringt nicht. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Ehrlichkeit in den internationalen Beziehungen. Wir brauchen mehr Begegnung auf Augenhöhe. Und wir brauchen einfach, also wir müssen ein bisschen ethischer sein, mehr, ein bisschen mehr Ethik. Und dann glaube ich, dass wir einiges besser machen können. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man die Welt nicht mehr in Länder, also in Nationalgrenzen betrachtet, sondern global. Wenn es schlecht da unten geht, das hat man auch gespürt mit den Geflüchteten, dann werden die Leute immer weggehen. Und es wird nicht reichen, dass man einfach nur Frontex unterstützt oder dass man sagt, ja, wir bekämpfen die Fluchtursachen. Und gleichzeitig weiß man, dass es Herrscher, Diktatoren sind, die diese Fluchtursachen überhaupt schaffen, aber mit denen kooperiert man. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Man kann nicht das eine wollen und gleichzeitig das Gegenteil dafür machen. Also man sieht, das ist ein Kampf, der geht uns alle an, der geht praktisch die ganze Welt an. Es geht im Endeffekt darum, eine ehrlichere Welt zu schaffen, wo Interessen nicht immer im Vordergrund stehen.
Zu den Lösungsansätzen kommen wir jetzt gleich noch. Kann man sagen, dass die meisten afrikanischen Länder einfach noch ganz klar in diesem Postkolonialismus festgesetzt sind und sich so viel gar nicht verändert hat für die einigen Leute im Vergleich zum Kolonialismus davor?
So ist es. So ist es. Und ich denke, die zumindest in der Zeit davor waren die Verhältnisse ganz klar. Und ich bin so ein Mann, ich mag klare Verhältnisse. Egal ob positiv oder negativ, aber klar, dass man weiß, womit man zu tun hat. Damals war es ganz klar, es gibt einen Kolonialherrn, man konnte kämpfen, man hatte Gründe zum Kämpfen. Und heute haben wir nur mit getarnten Kolonialherren zu tun und mit einer anderen Hautfarbe. Und das macht alles natürlich schwieriger. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, dass viele Herrscher, dass viele Politiker tatsächlich einfach als Neukolonialherren in einer anderen Hautfarbe betrachtet werden können. Und der Beweis dafür ist eben, dass sie sehr gute Beziehungen mit den ehemaligen Kolonialherren haben. Das heißt, das geht auch Richtung praktisch. Ich bin kein Ethnologe oder Philosoph oder so. Ich glaube, man müsste das auch ein bisschen so erforschen, welche Faktoren einen wirklich so dazu bringen kann, sich so sehr von seinem eigenen Volk zu distanzieren, um sich eher, was weiß ich, auf der Seite des ehemaligen Kolonialherren zu stellen. Das ist sehr interessant. Das hat irgendwie was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, weiß ich nicht. Aber irgendwie, die Probleme sind vielleicht doch tiefer, als man so denken kann.
Jetzt hast du ja diese vielen Ethnien schon angesprochen. Bleiben wir mal ganz kurz, weil du eben daherkommst, aus Togo. Togo ist ja ein vergleichsweise kleines Land mit, du kannst mich gerne korrigieren, ungefähr 70 verschiedenen ethnischen Gruppen. Ist überhaupt in diesen Ländern diese Möglichkeit, dass es zu einem Land zusammenwächst, wenn es da so viele verschiedene Gruppierungen gibt? Geht es überhaupt?
Das geht natürlich. Das hört man auch sehr oft in der Demokratieforschung und so weiter. Die Unvereinbarkeit der Demokratie mit ethnischen Vielfalt. Das kann man vergessen. Ich meine, selbst hier in Deutschland, wir haben keine homogene Gruppe. Ich habe Hochdeutsch gesprochen in Togo, bin hier gekommen, jetzt bin ich in Süddeutschland. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was die Leute hier gesagt haben. Dabei habe ich im Norden, in Osnabrück, wo ich studiert hatte, alles verstanden. Wenn ich nach Bayern gehe, verstehe ich noch weniger. Ich habe in Dresden studiert, die Leute haben teilweise komplett anders gesprochen und sie wurden von anderen Deutschen auch nicht verstanden. Was meine ich damit? Das heißt, auch hier in Deutschland hat man nur eine Pseudo-Homogenität. Homogenität gibt es nicht. Das heißt, der Grund, warum hier alles so gut funktioniert, das ist, weil man starke Institutionen geschafft hat. Wenn die Merkel an die Macht kommt, sie wird nie auf die Idee kommen, irgendwelche Sachen zu ihrem eigenen Nutzen im Grundgesetz zu ändern. Weil das einfach nicht geht. Und das haben wir noch nicht geschafft. Bei uns, das Individuum, der Herrscher, steht noch zu sehr im Vordergrund. Und die sind diejenigen, die ethnische Gruppen gegeneinander hetzen für ihre eigenen Interessen. Und wenn man eigentlich so richtig merkt, es gibt vielleicht noch Länder, wo es dominierende ethnischen Gruppen gibt, aber in den meisten, es ist eine politische Elite, eine gemischte, kulturell gemischte politische Elite, die die Masse ausbeutet. Und sie sitzen da, alle vom Norden, vom Süden, vom Dings, aber trotzdem schaffen sie es, der Bevölkerung zu vermitteln, dass der Norden unbedingt gegen den Süden sein soll und so weiter. Und also das ist eine These, die ich definitiv in Frage stelle. In Togo hast du erwähnt, wir haben um die 40 ethnischen Gruppen, je nachdem, wie man das betrachtet, 40 bis 70. Und aber ehrlich gesagt, wir haben keine ethnischen Konflikte. Die Politiker versuchen das zwar auch so zu instrumentalisieren, aber das ist so gemischt vom Norden nach Süden. Ich persönlich, mein Vater kommt aus dem Süden, meine Mutter aus dem Norden. So komplett gemischt ist das Land. Deswegen ist so ein ethnischer Krieg nicht möglich. Aber die Politiker probieren das immer wieder, wenn es zu Wahlen kommt. Und dabei nutzen sie erbarmungslos den Hunger von den Menschen. Weil wo tatsächlich man gar nicht weiß, man hat nicht mal einen halben Dollar pro Tag. Die Leute sind natürlich leider traurigerweise anfällig für solche politischen Blödheiten. Und genau, also ich will nicht sagen, dass es gar nicht so ist, dass die ehemaligen Kolonialgrenzen keine funktionierenden Staaten geschafft haben. Das stimmt schon. Ja, also in Togo, die Grenze kam willkürlich und heute sitzt der eine Teil der Familie in Ghana, der andere in Benin und der andere in Togo. Das gibt's schon, aber das ist mittlerweile schon überwunden. Also das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist bei vielen schon da. Wenn ich unterwegs bin, man spricht von Togo. Ich komme aus Togo. Die in Ghana sind, für die ist es klar, die sind Ghanaier. Also ich glaube, das ist längst überwunden. Selbst wenn es da auch ab und zu Schwierigkeiten geben sollte, ist das definitiv nicht die entscheidenden Gründe, warum Demokratie in Afrika oder in einigen afrikanischen Ländern nicht so gut funktioniert.
Jetzt hast du ja schon ein paar Lösungsansätze angesprochen. Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal darauf. Wo siehst du den wichtigsten Ansatz? Was muss sich verändern, dass man so eine Basis schaffen kann, dass es in Afrika auch eine Demokratie ähnlich wie jetzt hier bei uns in Westeuropa geben kann?
Ja, also ich meine, du meinst in einigen afrikanischen Ländern, ne? Weil das war ja vom Anfang an, haben wir gesagt, wir pauschalisieren nicht. Es gibt afrikanische Länder, wo es gut funktioniert. Und die Frage ist, wo es weniger funktioniert, was kann man da machen? Ja, also ich glaube, da habe ich schon vorgegriffen, indem ich diese verschiedenen Aspekte genannt habe, Militär, Wirtschaft, Diplomatie, auf jeden Fall. Und ich glaube, da würde ich wirklich, wirklich ansetzen. Da würde ich ansetzen. Und dann, natürlich muss man gucken, wie man viele Länder aus der Armut bringen. Weil ich habe gesagt, selbst da, wo Demokratie gut funktioniert, man weiß, Demokratie muss auch liefern. Man kann nicht von Demokratie allein leben. Egal, wie sehr die Menschen an Demokratie glauben, wenn das Outcome der Demokratie nicht so ist, dass es einen großen Teil der Bevölkerung voranbringt, dann wird das System auch in Frage gestellt. Auch hier in Deutschland, Demokratie funktioniert einfach auch gut, weil man damit auch andere vielen Vorteile assoziiert, die man hat. Wohlstand, Krankenversicherung und alles. Man sitzt zusammen. Man sitzt als Teil, als ein Komplex. Und das ist es. Und das heißt, man muss auch einfach schaffen, dass die Demokratie nicht nur nach Afrika, also in bestimmten afrikanischen Ländern besser wird, aber dass es auch der Gesamtbevölkerung besser geht. Weil so ist man weniger anfällig an die Autokraten und ihre Programme, aber auch eben überhaupt dass man so ein Bildungsniveau hat, wo es Autokraten nicht mal in den Sinn kommen würde, irgendeine Dummheit zu erzählen. Wir haben noch einen sehr großen Teil der Bevölkerung, wo die Bildung noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Das ist ein großes Problem. Und man muss das Problem definitiv mehrdimensional angehen.
Liegt aber der Ball primär jetzt bei den Europäern, weil ja natürlich gerade die ehemaligen Kolonialmacht oder auch Deutschland, Europa sehr stark davon profitiert, dass sie eben Afrika kolonialisiert haben und ausgebeutet haben. Und um jetzt Afrika auf unser Niveau zu bringen, müssen wir von dem Kuchen was abgeben. Und es tut natürlich erstmal weh. Das sind natürlich auch nicht alle europäischen Länder dazu bereit.
Definitiv. Aber der Kampf, der soll von den Afrikanern geführt werden in erster Linie. Definitiv. Weil egal, was man sagt, ich meine, der Westen, die wollen ihre Interessen, das ist klar und das ist auch legitim, muss ich sagen, das ist legitim, dass man nur das Beste für sich will. Über Leichen der anderen, ja, auch traurig, aber das gehört nun mal so zur Weltpolitik. Jetzt geht es wirklich darum, dass Afrikaner zumindest den ersten Schritt machen. Das ist ganz klar. Ich meine, der Westen kooperiert genauso mit Ghana, wie sie mit Togo kooperieren. Aber in Ghana verhandeln sie auf einer anderen Basis wie in Togo. Das heißt, im Endeffekt, wenn Togo es besser haben möchte, dann müssen die Togoer da selbst was machen. Aber die große Bitte Richtung Westen wäre, wenn man einem Land oder einem Volk, einer Zivilgesellschaft nicht helfen kann, dann zumindest sollte man ihr auch nicht schaden. Weil das ist ja das Problem, was wir haben. Der Kampf, den die viele Oppositionelle und so führen in ihren Ländern, sie verlieren diesen Kampf eben, weil der Westen ganz klar sich für eine Seite entschieden hat. Das ist das Problem und das ist das, was ich sage. Man braucht nicht eine aktive Hilfe, aber die Unterlassung der Hilfe an die Diktatoren, das wäre schon ein sehr großer Beitrag. Genau. Und dann können ebenso die Demokratiekräfte, sagen wir mal so, auf einer besseren Basis den Kampf für einen demokratischen Wechsel in ihren Ländern kämpfen. Das ist das und das ist für mich da sehe ich sehr, sehr großes Veränderungspotenzial. Und das ist etwas, was man hier auch besser kommunizieren kann, weil ich denke, auch hier, wo wir sind, wenn die westliche Zivilgesellschaft ein ganz genaues Auge werfen würde auf das, was ihre Regierungen auch so außerhalb ihrer Landesgrenzen machen, ich glaube, das könnte auch irgendwie eventuell zu dieser Verbesserung führen, die wir alle sehr hoffen.
Ein wunderbares Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Ende angekommen von unserem Podcast. Wir haben Hoffnung, dass es nach den 50 Jahren, bei den meisten nach Ende der Kolonialisierung, positiv weitergeht in Afrika. Und ich bedanke mich bei dem Herrn Dr. David Chakura, der uns in der letzten halben Stunde über die Demokratieprobleme und die Demokratiebestrebungen in Afrika informiert hat. Vielen herzlichen Dank, David, dass du Zeit für uns gehabt hast.
Ne, bitte. Vielen Dank dir, Frank. Free FM.